Wie viel kostet die Miete des Rathausplatzes? Mit wie vielen Fans rechnet ihr bei Rapids Meisterfeier im Mai 2026? Ist der magische SCR überhaupt noch zu stoppen? Und sollte man jetzt Mission 33 ausrufen? Ja, so hört es sich an, wenn der SK Rapid auf Platz 1 der Bundesliga-Tabelle steht. Chu-chu-chu, der grün-weiße Hype-Train ist bereits in Gang. Aber ist dieser Hype auch gerechtfertigt, Patrick und Harald?
Sind wir bei Rapid aktuell bei himmelhoch jauchzend angekommen, oder?
Ja, immer wieder dieses Kontrastdenken, oder? Einmal alles für den Arsch und dann wieder kurz vor dem 33. Meistertitel.
Erinnert doch eh an letztes Jahr. Auch war doch auch alles super duper und dann auf einmal nach dem Cup-Aus gegen Stripfing war es halt dann der Downfall.
Man muss die Feste feiern, wie sie fallen.
Ja, natürlich. Aber ich meine, wir können das ja ein bisschen trocken analysieren. Was spricht momentan für diesen Rapid-Erfolgslauf und wo muss man vielleicht noch ein bisschen kalmer gehen und mal ein bisschen warten, was die nächsten Wochen auch so bringen.
Wahnsinn, eine Minute Podcast und du hast Arsch und kalmer gesagt.
Ja, ist es so schlimm oder was?
Nein, passt.
Okay, ich würde gerne noch eine Userfrage hinterher schießen von Snow Mountain Smokey. Kurz und kompakt, was fehlt Rapid noch für den Meistertitel? Oder hat man im Grunde eh schon das ganze Setup beieinander?
Also fehlen ist die Frage rein vom Kader her, würde ich mal sagen, der ist breit genug für die nächsten Wochen und Monaten. Was Rapid fehlt, ist einfach, dass jetzt schon nach 5 Runden Saisonende ist. Dann hätten sie ihr Ziel schon erreicht. Also halt, ja, ganz lapidar gesagt, also kurz und kompakt.
Also dafür, dass der SK Rapid mutmaßlich die beste Offensive seit Menschengedenken hat, haben die halt in 5 Partien 6 Tore geschossen.
Das finde ich, das ist bemerkenswert, oder? Mit einer solchen Torausbeute auf Platz 1 zu landen. Und ich finde es auch ein bisschen skurril, wenn man da die Torausbeute eben anschaut. Und irgendwie hat man immer das Gefühl, dass die ganzen Stürmer treffen. Aber so oft treffen sie eigentlich gar nicht.
Ja, also wie gesagt, ich bin von dem Rapid-Kader, wie Stand jetzt ist, schon überzeugt. Und wird sich mutmaßlich noch ein bisschen was tun. In der kommenden Woche. Gefühlt gehen sie da schon ziemlich, also all in jetzt nicht, aber setzen schon viel auf die Karte, dass es heuer machbar ist, den Titel zu holen. Ist ja auch legitim, solange es das Geldbörsel hergibt, warum auch nicht.
Aber bläht man den Kader vielleicht, also wir reden natürlich jetzt ein bisschen über diesen anstehenden gulligsten Transfer, es ist jetzt 11.33 Uhr, noch ist kein Transfer verkündet worden. Wenn ich mal so die Offensivabteilung von Rapid anschaue, dann ist es schon sehr aufgebläht. Also da sind zum Teil Positionen dreifach besetzt mit Spielern, die eben den Anspruch haben, wirklich in der Startformation zu spielen. Und dann ist es jetzt sicherlich auch schwer, da wirklich auch alle Spieler bei Laune zu halten. Könnte ich mir vorstellen, dass das schwierig werden könnte.
Ich glaube, du musst da ein bisschen Abstriche machen. Also wer auf jeden Fall gesetzt sein wird in der Offensive, ist Dahl, Wurmbrand, Radulovic und Tilio. Ein Dominik Weichselbraun hat halt einfach in der Vorbereitung überzeugt, hat dann seine Chancen bekommen, aber ist zuletzt dann auch nicht mehr zum Zug gekommen. Gleiches auch für einen Louis Schaub, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob der bei Rapid bleiben wird. Denn der bekommt so gut wie gar keine Einsatzzeit mehr unter Peter Stöger. Also von daher wird sich Rapid, glaube ich, in weiser Voraussicht auch auf viele, viele intensive Partien und Wochen einfach mit den Gulligsen noch verstärken. Außerdem, das Börsel lässt sie halt eben auch zu mit den Top-Transfers, die sie getätigt haben im Sangaré-Verkauf und Janssen-Verkauf, hat er doch einiges an Millionchen in die Kasse gespült.
Aber dafür den Kader zu moderieren, ist Menschenfänger Peter Stöger geholt worden, oder?
Ich glaube nämlich auch, dass wenn es wer kann, dann sicherlich auch Peter Stöger. Und trotzdem sehe ich da schon sehr viele Spieler, die eben, ich meine, Ercan Kara, der funktioniert zwar jetzt als super als Joker, auch wieder gegen Haberger per Kopf das Goldtor erzielt und generell seitdem er zurück ist bei Rapid 4 Tore erzielt, 4-mal als Joker eigentlich genetzt. Das funktioniert schon. Ich glaube aber nicht, dass Ercan Kara wirklich Bock hat, immer von der Bank an zu beginnen. Ein Mbui, könnte ich mir vorstellen, der lässt sich das vielleicht eher nur einreden. Der kommt aus der zweiten Liga, auch wenn er Torschützenkönig geworden ist, ist der einfach froh, diese Chance zu bekommen. Bei Ercan Kara ist es schon ein bisschen anders. Ein Antist bin ich mir nur immer nicht sicher, wo wirklich die beste Position für ihn ist, ob das wirklich eine hängende Spitze ist, ob das eine Speerspitze ist und was dann eben eine mögliche Gulligsen-Neuverpflichtung mit seiner Position macht, beziehungsweise mit der Position von Matti Seidel, dem Kapitän, der gegen Hartberg nicht einmal in der Startformation gestanden ist.
Ja gut, das ist ja nach dem Frühjahr auch nichts ganz Neues für ihn.
Das schon, aber ich glaube, wenn er jetzt eh schon keine Position mehr hat in dieser Startformation, man holt jetzt noch einen offensiven Mittelfeldspieler wie Gulliksen, dann wird es noch schwieriger werden für Matti Seidel, da wirklich von Beginn an ran zu dürfen.
Ja, Rapid rüstet auf und da wird jetzt da auch vor keinem Namen mehr Halt gemacht. Also halt eben, dass du den Kapitän Matti Seidel jetzt da auch schon des Öfteren mehr oder weniger auf die Bank degradiert hast und ihm dadurch auch die Schleife halt eben weggenommen hast für diese Partien, ist das schon ein Zeichen an die ganze Mannschaft, dass sie sich anstrengen müssen, damit sie Spielminuten bekommen. Und ganz ehrlich, warum sollte sich Rapid eben auch nicht so rüsten?
Es funktioniert ja. Erstmals seit 3 Jahren ist Rapid Tabellenführer der Bundesliga. Damals 2022 nach der 2. Runde. Jetzt ist es noch 5 Runden, also schon ein bisschen mehr Aussagekraft. Wie geil ist eigentlich die Südstadt, wenn sie voll ist? Das hat schon was. Entschuldigung, ich habe das schon sehr cool gefunden. Also rein Optik ist mir schon klar, dass das Stadion an sich schon sehr alt ist. Aber rein von der Optik am Fernsehgerät wirkt es schon sehr leibend.
Der Kameraturm ist auf der richtigen Seite.
Ja. Das war nicht immer so. Denk richtig, zurück, ja. Ende 90er Jahre damals die andere Seite gefilmt worden. Da hat es wirklich lange Zeit auch gebraucht, dass man da vielleicht ein Umdenken stattgefunden hat. Und ja, bin ich gespannt. User-Kommentare von Mesa. Via Twitter spielt Rapid derzeit vierfach oder nur doppelt über ihrem eigentlichen Leistungsniveau. Die halten das nicht annähernd durch. Save the Tweet.
Es waren halt jetzt auch viele knappe Ergebnisse, die zugunsten für Rapid gekommen sind. Also ich meine, sie haben halt auch nur 2 Gegentore halt eben kassiert. Ja. Und ich finde, defensiv machen sie das sehr gut. Und offensiv hat bislang halt eben noch nicht so viel rausgeschaut. Ich finde, die Siege von Rapid und die Punkte, die sie bislang geholt haben, waren auch alle verdient. Also ich hätte jetzt nicht einmal etwas unverdient gesehen. Ja. Ich sehe jetzt nicht, dass sie über ihrem Leistungsniveau spielen.
Defensiv machen sie es in der Meisterschaft gut.
Mhm. Ja.
Also da hat der Europacup schon auch die ein oder andere Schwäche offenbart, muss man dazu sagen. Mhm. Ich sehe es auch so, ich meine, Rapid wird jetzt da nicht durchmarschieren bis zum Meistertitel. Und ja. Was ist da der nächste User-Kommentar? Kannst du den kurz vorlesen?
Mapf 16. Mhm. Wann kann sich Peter Stöger endlich nach 60 Minuten mal einen Kaffee holen? Chancenverwertung könnte doch besser sein.
Also war da nicht irgendwas mit Invincible Saison?
Ja, das war dabei? Eigentlich nur bei den User-Fragen. Also, aber ich kann es natürlich auch vorziehen. Warte einen Moment. Die Frage vom Wolfi WB. Kann Rapid eine Invincibles-Saison schaffen?
Nein.
Also das würde mich auch sehr wundern, wenn das funktioniert. Also dafür ist es definitiv noch zu früh. Und mir erinnert es eh, wie du es schon eingangs gesagt hast, Patrick, so ein bisschen an die Vorsaison, wo Rapid ja im September mega gehypt worden ist. Der Fußball an sich habe ich damals sogar vielleicht noch attraktiver gefunden, auch wenn Rapid in der Spielzeit dominanter wirkt. Aber die Chancenverwertung, die erinnert mich schon sehr an die Vorsaison.
Naja, genau jetzt, letzte Saison nach 5 Spieltagen, Rapid 10 Punkte am Konto, 7 Tore geschossen, 6 kassiert. Also im Grunde genommen fast ident, nur der einzige Unterschied ist, dass halt jetzt weniger Gegentore gefallen sind bislang für Rapid.
Es wird eine Talsohle kommen, formtechnisch, und da wird sich herausstellen, wie hoch die Qualität im Kader wirklich ist.
Wird Oberwart das neue Stripfing? ÖFB Cup.
Mitte September spielen die.
Ja. Ja, bin ich gespannt. Bin sehr gespannt. Einen O-Ton würde ich noch gerne bringen. Manfred Schmidt hat nämlich nach der Partie gesagt, Vergleich Rapid-Kader mit dem Kader von Red Bull Salzburg, hat der Coach von TSV Hartberg Folgendes gesagt: Ich bin der Überzeugung, dass Rapid den besseren Kader hat, die besseren Einzelspieler hat, die erfahrenen Einzelspieler. Das ist ein komisches Zitat, habe ich vorher nicht gelesen.
Einfach mal so blind reingehört. Ja.
Hat Rapid, ich meine, muss sich Rapid eigentlich mit dem Kader von Salzburg messen oder nicht eher mit dem Kader von Sturm Graz? Weil für mich Salzburg kein Titelkandidat ist und Sturm schon.
Ist der aktuelle Sturmkader Titelkader, ja. Ein Meisterschaftskader?
Wenn alle fit sind schon, ja. Ja, wenn Stakovic fit ist, Kitteschwili fit ist und ja, dann, ja, sie werden ja noch höchstwahrscheinlich auch jemanden holen, aber.
Sie müssen was tun.
Ja. Also für aber mich bleibt Stand jetzt weiterhin, gibt es 3 Titelkandidaten: Rapid, Salzburg und Sturm.
Punkt.
Also das gehört der WRC nicht genannt.
WRC ist immer wieder wurscht. Aber schau, wenn wir schon bei Sturm sind, dann bleiben wir gleich bei der Partie. Wir reisen vom Meister 2026 zum Meister 2025 und 24. Sturm Graz feierte am Samstag einen 3:0 Derby-Erfolg gegen den GRK. Und bei dieser Partie trugen 7 unterschiedliche Spieler die Kapitänsbinde. Was geht denn da ab? Shoutout an den lieben It's Memachi via YouTube, der uns darauf aufmerksam gemacht hat.
Goran Stankovic, Kitteschwille, Hierländer bzw. Materna Graf, Koch, Meierhofer.
Ja, Wahnsinn.
Das hat jeder mal dürfen. Ne?
Das ist ja schön. Ich meine, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Also der It's Memachi hat dann geschrieben, ist es still und heimlich ein neuer Bundesliga-Rekord. Ich kann mich nicht erinnern, dass in einer Partie wirklich die Kapitänsbinde an 7 verschiedene Spieler gegangen ist.
Also ich glaube, das wurde bei weitem überboten. Also könnte mich nicht erinnern, sowas Ähnliches schon einmal wo gesehen zu haben.
Vielleicht hast du selten so ein Gegentor zum 0:1 gesehen. Sprechen wir ein bisschen darüber.
Naja, beim GRK hat man schon viel gesehen, in der Bundesliga vor allem.
Ich glaube nicht, dass es schon wieder passiert, oder? Ich meine, dieser Fra-Rückpass und Meierhofer, die Annahme, was der Rückpass
ist. Was für ein Annahme?
Es war eine nicht vorhandene Annahme. Das, was mir aber dann noch mehr gestört hat eigentlich, ist, dass er nicht nachgegangen ist. Weil wenn Meierhofer ein bisschen schneller reagiert hätte und vielleicht nicht spekuliert hätte, ne, der ist ja sowieso schon verloren, der Ball, dann hätte er den eigentlich noch vor den Jatta gekriegt.
Hat er den gesehen eigentlich, den Jatta? Ich glaube, den hat er überhaupt nicht
am Schirm. Ich glaube, er hat grundsätzlich wenig gesehen in der Situation.
Ja. Vermutlich, ja.
Also
stimmt,
hat
schon.
Dann nachher hat man schon gesehen, er hat so in Richtung Flutlicht gedeutet auch. Ja, auch das spricht für einen Umbau des Grazer Stadions.
Ja, vielleicht hat er dafür einfach ein bisschen was beitragen wollen, das kann natürlich sein, aber Spielverlauf an sich war natürlich wieder mega unglücklich für den GRK, dann kriegst du eben noch 2 weitere Tore, Tommy Horvath, sehr schöner Treffer und dann zum Abschluss auch noch Sidi Jatta, schnürt den Doppelpack, ist es vielleicht so, könnte das so ein bisschen so ein Knotenlöser auch beim Sidi Jatta sein. Ich meine, der Norweger ist ja gefühlt noch immer nicht angekommen in Graz, jetzt hat er über Umwege ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind ist er zu diesem Doppelpack gekommen, finde ich.
Ja, es ist ihm zu wünschen, dass er jetzt endlich einmal der Knoten platzt. Gefühlt steht er ja seit Monaten kurz davor. Aber schauen wir mal.
Bislang ist er nicht dieses Versprechen, glaube ich, dass die Sturm auch von ihm gemacht hat, als sie ihn gekauft haben. Also er ist jetzt schon das zweite Jahr eben da. Und ähnlich wie letzte Woche wir zwei beredet haben, Harald und ich, wie Peter Radkoff gerade so ein bisschen, dass es anfängt zum Rennen, das Werkel.
Ich meine, man muss bei Sidi Jatta schon auch zu seiner Verteidigung sagen, dass er immer wieder Verletzungen zurückgeworfen hat.
Das stimmt auch, ja.
Das stimmt, aber es waren auch sehr unglückliche Spiele mit dabei, wo man halt dann sich die Frage gestellt hat, warum? Warum ruft der das
denn da? Was das frage ich mich oft.
Ja, also so, ich meine, was ja sonst nur so passiert ist, generell der Kader, ich meine, ihr habt das gerade Verletzungssorgen bei Sidi Jatta angesprochen, Kitteschwille und Stankovic auch verletzungsbedingt runter. William Böwing ist am Weg Richtung Deutschland scheinbar. Wie gesagt, es ist jetzt 11.44 Uhr. Ein Böwing-Transfer ist noch nicht fix vermeldet worden, aber Plättigol hat es schon vermeldet.
Dann
also ist der Bild durch, oder? Hoffentlich vertauscht er. Der Plättigol war damals der denjenigen, den Sadio Mané vertauscht hat, oder? Da ist irgendeiner ausgestiegen aus dem Auto und dann hat gesagt: Ah, schau, das Sadio Mané, jetzt ist er schon da in der Sebener Straße. Dabei war es irgendwer.
Manuel Neuer.
Also. Ja, nein, aber irgend sowas war es damals. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber. Sagen wir so, die Personalsituation bei Sturm Graz ist ein bisschen angespannt. Auch Jürgen Sörmel hat nach der Partie das Ganze nochmal angesprochen. Fakt ist, dass wir kadertechnisch eigentlich einen kritischen Punkt schon überschritten haben. Wenn wir die Ziele von den letzten Jahren erreichen wollen, dann müssen wir sicher noch nachlegen.
Das ist Fakt. Problem ist nur, es ist nicht mehr so viel Zeit. Also Deadline Day in Österreich ist am 5. September. Aber so einfach ist es ja dann auch nicht, weil für die Europa League gibt es ja auch noch diese Registrierungspflicht, also diese Grenze, bis wann du eben Spieler nominieren kannst für die Europa League und die ist am 2. September. Also sprich, heute ist der 1., das heißt spätestens morgen sollte vielleicht ein oder andere Spieler auch noch bei Sturm andocken, damit man sie für die Europa League überhaupt melden kann.
Kollege Jürgen Buch hat das letztens in seiner Kolumne ganz gut erklärt und beschrieben, dass Sturm vielleicht einfach in dem Sommer kommunikativ einen Fehler gemacht hat. Und von Anfang an einfach kommunizieren hätte müssen, okay Leute, wir müssen den Gürtel ein bisschen enger schnallen.
Aber wieso finanziell muss Sturm Graz den Gürtel ein bisschen enger schnallen?
Die haben ja infrastrukturell ein bisschen was vor,
ja, glaube ich, oder? Wollen ja ein Stadion ein bisschen was neu machen.
Dazu
hast du das noch gar nicht gehört?
Ja, dann gerne, angeblich ja, ist da zumindest was in Planung. Marvin hat trotzdem die Frage gestellt, Sturm hat nach dem Böwing-Abgang nur noch kurze Zeit, um auf mehreren Positionen nachzurüsten. Selbst Zäumel sagt, es wird personell eng. Welche Positionen würdet ihr priorisieren und findet ihr, man hat mit Neuzugängen zu lange gewartet? Das haben wir, glaube ich, schon vor zwei Wochen einmal besprochen, dass Parenzen oder bei einer Europacup-Episode, dass Sturm so ein bisschen vielleicht das Transferfenster verschlafen hat. Ich glaube, wir sind einer Meinung, wenn wir sagen, dass Sturm auf jeden Fall offensiv noch jemanden braucht auf der Stürmerposition.
Also offensiv definitiv, ich glaube, ein Innenverteidiger täte ihnen auch noch ganz gut.
Oder ein Außenverteidiger, denke ich mir auch. Ja. Jetzt hat auch ein Oermann aushelfen müssen, eben im Grazer Derby. Und sonst sehe ich da jetzt nicht so viel im Kader. Ich meine, den Soglo, ob der jemals wieder für die Kampfmannschaft von Sturm spielt, weiß ich nicht. Ob er jemals begnadigt wird, nach seinen, was auch immer er sich nochmal geleistet hat, ich glaube, ein bisschen ja, nicht das beste Verhalten an den Tag gelegt, vermutlich. Malic ist jetzt auch verletzt. Du hast eigentlich jetzt dann nominell im Kader nur einen Emir Karic als Außenverteidiger. Und das ist auch ein bisschen eng.
Vielleicht kannst du der Speckkopf ein bisschen aushelfen und uns mal ein bisschen ein Update geben, wer bei Sturm 2 momentan das Potenzial hätte, da vielleicht auch in die Kampfmannschaft vorzudringen. Aber ja, ich glaube, Stürmerposition, ich glaube schon, dass noch zwei, drei Spiele in dieser Woche verpflichtet werden von Sturm. Die brauchen auf jeden Fall was für die Breite, die brauchen was für die Europa League, Stadion hin oder her. Es braucht natürlich auch Kaderbreite, um in dieser Saison wirklich auch noch um den Titel mitspielen zu können, bevor Rapid dann Mission 33 fixiert. Von Graz geht's weiter.
Wieder. Schöne Choreos, muss man schon
ja,
noch sagen.
Ja, das würde ich eigentlich also nur ganz zum Schluss Darby bringen.
Ach so,
aber gerne, na, können wir gerne darüber sprechen. Also
na, ich wollte deine Pläne nicht durchkreuzen.
Ja, na, passt schon. Alles gut. Na, ich meine, ich finde es mega. Also auf beiden Seiten wieder. GRK, was hat euch mehr gefallen? GRK-Choreo oder die Sturm-Choreo?
Da tue ich mir ganz schwer. Also da möchte ich jetzt nicht deine bevorzugen, um ehrlich zu sein.
Na komm, was ist? Sag einfach was.
Rapid. Das wolltest du jetzt hören, oder?
Ja. Ich weiß. Also ich finde, es waren beide Choreos eines Derbys sehr würdig.
Ja.
Insgesamt die ganze Atmosphäre. Ein bisschen verregnet war es in Graz, glaube ich.
So ist es, aber einfach diese Bilder rein von der Krum, wenn sie da die Sturmfans einstimmen auf das Derby, das hat schon was Imposantes immer. Also diese Menschenmassen, die dann Richtung Stadion strömen und sie da dann nochmal einstimmen, das wirkt schon sehr cool. Aber auf jeden Fall auch die GRK-Choreo mega gewesen, richtig geile Stimmung. Und am Ende eben ein sehr deutlicher Sieg für die Blackies. Von Graz geht es weiter nach Wien, Favoriten. Der erste Bundesliga-Dreier ist geschafft. 1:0 Sieg gegen Alltag. Wie sehr war die Erleichterung in der Generali Arena spürbar, Harald? Du warst vor Ort.
Extrem. Also da sind allen viele Steine vom Herzen gefallen. Der Laberg ist eine Spur höher jetzt wieder.
War eine dominante Leistung.
Ich glaube nicht, dass das gefragt war. Die Austria hat es so angegangen, wie es eh absehbar war, nachdem sie in letzter Zeit mit den durchaus dominanten Leistungen keine Punkte geholt hat, sind sie es abwartender angegangen. Haben ein bisschen mehr geschaut, dass die Defensive mal gefestigt ist, haben größtenteils erst ab der Mittellinie attackiert, was sehr ungewohnt war, aber was ihnen, ja, womit sich Alltag sehr schwer dann hat und letztendlich war es ein hochverdienter Sieg.
Und dann haben die Youngsters zugeschlagen, Saljec auf Radonjic und das Goldtor ist perfekt. Wir hören kurz rein in die Stimmen von Philipp Wiesinger und Manfred Fischer über die Youngsters.
Erstes Spiel von Beginn ist immer was Besonderes, vor allem in der Bundesliga. Ja, es gefällt mir für ihn, aber natürlich auch für uns als Mannschaft. Mit dem Tor hat er uns unglaublich geholfen in der Phase. Es war wichtig. Wir wissen, wie gefährlich wir bei Standards sind. Ich glaube, es ist noch ein Eisglas.
Man muss generell sagen, wie die Jungen das auch mit der Situation umgehen. Es ist sehr, sehr gut. Ist auch nicht selbstverständlich, dass die Jungs so performen in der Phase, wo wir Führungsspieler eigentlich auf Anschlag sein sollen. Sie machen das sehr, sehr gut. Ich habe zu den Jungs auch gesagt, macht euch niemals Druck. Wir müssen vorangehen und ihr müsst nicht.
Müssen vielleicht nicht in einer solchen Situation auch die Youngsters abliefern? Also ich meine, auch wenn sich Manfred Fischer als Kapitän natürlich da vor die jungen Spieler stellt, macht ja Sinn, aber trotzdem, es gibt auch andere Mannschaften, auch internationaler Ebene, die mit 16, 17 Jahren schon auch vorangehen.
Ja, klar, aber macht natürlich schon Sinn als Führungsspieler, da den Druck von den Jungen zu nehmen. Insgesamt war es halt atmosphärisch genau das, was Stefan Helm braucht hat. Er hat eben mit Radonjić und Salić zwei 19-Jährige zu ihrem Startelfdebüt verholfen in der Meisterschaft. Die Co-Produktion von den beiden führt dann noch dazu zum Goldtor. Das war aber gleichzeitig jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie da wirklich Aktionismus gewesen wäre. Also die zwei haben sich's verdient, dass sie von Anfang an spielen, beziehungsweise hat es bei Radonjić auch nicht wirklich eine Alternative gegeben. Mhm. Also es sind alle anderen Innenverteidiger sind ständig zur Verfügung aktuell mit Blavutic, mit Handel, mit Lee. Und deswegen war es klar, dass Radonjić spielt und Salić hat in den Wochen davor als Joker schon immer frischen Wind reinbracht und Manny Sakaria wiederum hat sie jetzt nicht so sehr empfohlen, dass man den nicht einmal wieder aus der Startelf rausnehmen kann.
Mhm. Wie würdest du jetzt die Stimmung jetzt in Wien Favoriten einstufen? Sind die Wogen geglättet, hat jetzt der Stefan Helm den Kopf aus der Schlinge gezogen. Also auch in Anbetracht dessen, dass ja jetzt der Jürgen Werner zumindest einmal zurückgetreten ist und nur mehr als Investor im Hintergrund.
Gab es da überhaupt jetzt eine Fan-Message oder sowas in Richtung Jürgen Werner? Gab es irgendwas im Heimspiel 1 seit seinem Rücktritt?
Jürgen Werner ist rausgesungen worden.
Ah,
und es hat einen Spruchband gegeben, aber
zudem hat er sich ja die Mannschaft auf das Spiel mit den Fans eingestimmt, am Platz, also mit ein paar ausgewählten Fans und waren in einem Huddle und haben eigentlich...
Was haben sie eingestimmt? Jürgen Werner ist raus?
Nein!
So. Ja, die ganze Mannschaft.
Im Huddle. Also, hätten natürlich auch was. Nein, sie waren vor der Partie, beim Aufwärmen, so, waren so. Zwei, drei Fans am Feld unten und haben dann...
Alles klar, Ansprache.
Genau,
Ansprache. Ja, gehört, sie daran erinnert... für wen sie spielen und was sie erwarten.
Logisch. Ungefähr so, ja.
Okay, passt.
Ja, also ich gehe davon aus, dass Stefan Helm über die Länderspielpause hinaus Trainer der Austria wird. Wenn
bleibt,
Entschuldigung.
Neue Verkündung, ja.
Wenn auf die sportliche Expertise, die Alleinvorstand Harald Zagicek bei Sky angesprochen hat, wenn auf die gehört wird, weil von denen ist aktuell meines Wissens niemand für einen Trainerwechsel.
Mhm. Ich finde jetzt auch nicht, dass es ihn unbedingt gebraucht hätte. Das habe ich letzte Woche schon gesagt und ich stehe auch diese Woche dahinter, dass ich finde, dass sich ein Stefan Helm diese Zeit verdient hat und auch in der Mannschaft, was ich so mitbekommen habe, hat sich ja auch jeder hinter ihn gestellt und ist überhaupt nichts. Kein böses Blut oder sonstiges, ja, kein Vertrauensverlust. Also warum sollte man da jetzt einen neuen Trainer installieren? Das hätte für mich keinen Sinn.
Also ich finde auch, dass bei einem Match gegen Altach zu sehen war, dass er die Mannschaft noch erreicht. Also das war weit entfernt davon, dass das irgendwie eine tote Truppen war.
Aber dann hören wir doch nochmal rein bei Philipp Wiesinger und Manny Fischer. Die haben sich auch nochmal zu dieser Krisenstimmung bei der Austria geäußert.
Nicht mehr lachen, weil seit vor zwei Monaten sind wir Meister geworden und waren die Besten. Jetzt haben wir Abschiedskandidat Nummer 1, 0 Punkte, alles ist scheiße. Der muss weg, intern gibt es Streitereien. Ja, es ist nicht lustig, ich finde es einfach ein bisschen unnötig. Das Ganze da, es waren 3-4 Spieler weggespielt. Ja, muss nicht sein, es gehört dazu, wir wissen, wie es ist. Aber ja, wir kennen das noch selber ruhig stehen, sage ich mal. Das haben wir heute ein bisschen da. Zuschauer haben uns heute auch sehr unterstützt. Man muss mir auch dankbar sein. Ich weiß nicht, ich habe es wahrscheinlich eh mitgekriegt, bei den letzten Spielen war das sehr toxische Stimmung. Aber wie gesagt, ich bin ein sehr, sehr selbstkritischer Mensch. Und wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, wir haben uns das selber zum Zuschreiben gehabt, dass wir in der Situation sind und dass dann die Menschen verärgert sind. Verstehe ich.
Deutliche Worte von Philipp Wiesinger. Du hast das Interview geführt?
Ja, man merkt, dass in dieses, wir haben es vorher bei Rapid besprochen, dieses Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt, gibt es natürlich bei der Austria auch. Zipft er mal ein bisschen an.
Ja, verständlich. Also von dem her, ich glaube auch, muss man jetzt die nächsten Wochen mal abwarten, die nächsten Spiele, wie sie sich weiterentwickelt. Wir haben ähnliches Setup im Vorjahr gehabt und auf einmal hat die Austria irgendwann dann Rapid überholt. Kann in dieser Saison auch noch passieren. Also schauen wir mal. Wir gehen auf jeden Fall in die Pause und dann geht es weiter mit der Partie LASK gegen SV Ried.
Klingt so abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Hakuna Matata, den Spruch sage ich gern. Hakuna Matata gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata.
Bitte zweite Strophe. Wo ist die zweite Strophe?
Das heißt, die Sorgen.
Es geht so.
Was? Bleiben die nein, da kommt also dann viel Text, das habe ich mir nicht gemerkt.
So, wenn der Simba dann übernimmt. Ja. Zuerst singen ja der Timon und Pumba und dann übernimmt der Simba.
Aber in der ersten
Simba.
Strophe singt der Timon da über den Pumba.
Was, wirklich?
Ja.
Also ich weiß nur, dass der Simba singt da in der ersten Strophe noch, aber als der junge Simba und dann in der zweiten Strophe singt der ältere Simba und der hat dann eine andere Stimme und das hört sich dann so, okay, so mega.
Ja, stell dir vor, der Harald singt das ganze Lied, dann sitzt man da und sind alle um 30 Jahre gealtert.
Aber apropos andere Stimme, wir haben auch noch einen zweiten besseren Take vorbereitet.
Hakuna Matata. Den Spruch sag ich gern. Hakuna Matata, den steht als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata.
Ja, das finde ich schon mal sehr gut, dass wir das jetzt da eingespielt haben. Du hast damit deine Aufgabe erfüllt, das 15K-Special. Eigentlich wollte ich dazu einen eigenen Clip machen, aber der Harald hat das jetzt einfach gecrashed.
Ja,
es ist eher zufällig, dass wir heute zu dritt da sitzen, denn eigentlich sind wir auch davon ausgegangen, dass wir das wieder zu zweit machen, weil du bist am Weg Richtung ÖFB-Team, wie man sieht.
Ich sitze auf gepackt. Du hast kein Auto.
Ich habe aber kein Auto.
Aber das kommt natürlich noch, das 15K-Special, das ist auf jeden Fall einmal ein Part und vielleicht kannst du, das ist die Einstimmung aus 15K-Special.
Ich bin schon, dass du bist noch nicht fertig.
Du kannst schon nochmal die ganze Song singen. Du kannst nochmal ganz singen.
Liefert ihr mal.
Nur, dass du weißt, Hakuna Matata habe ich damals in der Volksschule immer gesungen, in der Pause. Und das haben damals alle so cool gefunden, dass die ganzen Mädels mir nachgelaufen sind und mich gefordert haben, dass ich Hakuna Matata singe.
Deswegen bist du zu Heavy Metal dann kommen.
Genau, ja.
Klassischer Werdegang. Fängt immer mit Hakuna Matata an.
Sind wir wieder weiter über König der Löwen?
Nein, reden wir über Fußball.
Ja, passt. Derby Part 2, nicht nur in Graz, sondern auch in Linz ging es heiß zu. Im Oberösterreich Derby besiegte die SV Oberbank Ried den LASK mit 3:1 und Joao Sacramento sprach nach der Partie vom unfairsten Spiel, das er je erlebt hat. Habt ihr das auch so gesehen?
Also unfair klingt immer. Unfair eher eigenes Unvermögen.
Ja.
Das würde ich eher mal sagen, weil der LASK mal wieder Chancenwucher. Dreimal Stange getroffen im ganzen Match.
Ich glaube sogar viermal, oder?
Wenn viermal, ich hätte jetzt dreimal
oder viermal. Aber es waren auch sonst sehr viele Chancen da, eh klar. Ja, blöd gelaufen, muss man ganz ehrlich sagen, beim Blask. Aber
ich glaube, Kollege Danny Ren hat einen höheren Saison-XG als Rapid Tore geschossen hat.
Ja, das könnte hinkommen.
Stimmt, ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich meine, er hat ja wirklich auch gut gespielt, das darf man nicht vergessen. Ja. Danny Ren, ich finde ja immer solche Stürmer, die halt dann die Bälle nicht reinmachen. Die haben sie aber trotzdem die Chance zumindest rausgespielt. Dion Bellio, bestes Beispiel. Letzte Saison, ich glaube, der hätte 40 Tore machen können. Es sind dann halt am Ende, was waren es, 14, 15 oder was, glaube ich.
Für den läuft es übrigens, kurzer Setting, in Zagreb ganz gut. Er hat in 5 Runden schon 4 Tore geschossen.
Ja, ja.
Also vielleicht sind in Kroatien die Tore auch ein bisschen größer. Aber
möglich, ja, möglich. Aber ja gut, wenn der LASK die Tore nicht macht, dann macht es eben die SV Ried und das in Person von Marc Grosse. Doppelschlag vor der Halbzeit für die Rieder und ich finde es ja generell diese ganze Entwicklung von Marc Grosse mega geil. Der ist 2022 zum SV Lafnitz gewechselt, damals von der Regionalliga Mitte, TuS Bad Gleichenberg, nachdem er ja in der Nachwuchsabteilung von Hannover 96 alles weggeballert hat. Da war ja dann die Frage, warum wechselt der bitte nach Gleichenberg? Also das hat keinen Sinn ergeben. Dann der Change, der Transfer zum SV Lafnitz unter Philipp Semlic hat er überhaupt nicht funktioniert. Zum Teil in die zweite Mannschaft abgeschoben worden, in die zweite Landesliga und dann über Kapfenberg den Weg Richtung Ried geschafft und jetzt der Bundesliga-Premierentor erzielt gegen den LASK.
Und jubelt vor der LASK-Kurve.
Ja.
War sehr aufreizend, ja.
Ja, es gehört ein bisschen dazu zum, zu einem Derby, oder? Ich meine, das haben wir in Wien auch schon des Öfteren gehabt. Denk an Raphael Holzhauser oder
Bernie Zimmermann.
Der hat gelb gesehen dafür, ne? Und dann, der hat gelb gesehen und dann gelb-rot.
Ja, ist richtig.
Ja. Marco Berchtold, weil der war nicht vor der Sturmkurve, sondern hat vor der GRK-Kurve das Trikot ausgezogen und später dann gelb-rot kassiert.
Aber
ja, dazu.
Drittes Tor, Peter Kiedl. Und oder was war das für ein Pass von
Pommer?
Bist du deppert?
Unglaublicher Pass. Ich meine, ich auch gedacht, dass das in den Highlights gar nicht so hervor, dass das nicht so erwähnt wird, weil ich finde, dieser Schnittstellenpass von Philipp Pommer da dazwischen rein, der ist perfekt temperiert und dann die Verarbeitung von Kiel war natürlich auch top und dann steht es auf einmal 3-0 und Ried gewinnt zweimal in Linz und ist auf einmal die Nummer 1 in Oberösterreich.
Generell Pommer in Hochform bislang, finde ich, in dieser Bundesliga-Saison. Man hat ja auch mit seinem Doppelpack letzte Woche ja eben den Sieg geholt. Da war auch dieses schöne Freistoßtor auch noch dabei. Also, ja, nicht schlecht. Also, die SV Ried hat ein wunderbares Oberösterreich, eine Oberösterreich-Woche hinter sich gebracht. Ich meine, Cup sind sie auch aufgestiegen unter der Woche.
Zu welchem Schluss kommen die LASK-Verantwortlichen, wenn sie jetzt einmal den bisherigen Saisonstart analysieren?
Ich finde es total schwer. Ich finde es wirklich total schwer, denn in der Vorsaison hat man nur 3 Punkte nach 5 Runden gehabt. Das war damals auch das Ende von Thomas Darasch. Ich glaube, das 1-5 gegen den WRC war damals, glaube ich, so das letzte Spiel von Darasch als Trainer beim LASK. Ich finde, dass das gar nicht so schlecht läuft unter Sacramento. Ich finde, das Spiel gegen Ried war jetzt nicht so schlecht. Also diese Interviews zeigen es ja eh. Ja. Wallon Berischer war ja nach der Partie komplett on fire und hat natürlich auch die eigene Chancenverwertung ein bisschen in die Mangel genommen.
Naja, er hat ja auch gesagt, in der ersten Halbzeit hätte schon 5-0 stehen müssen.
Ist ein bisschen übertrieben.
Ja, das stimmt, aber im Grunde genommen hat er sich da verständlicherweise etwas in Rage geredet. Aber für den LASK wird es halt einfach schwer, wenn du jetzt nach 5 Runden in jeder einzelnen Runde in Rückstand gerätst. Das ist einfach jedes Mal passiert und einmal haben sie das halt eben drehen können gegen die Austria in Runde 3. Und das Problem ist, dass der LASK einfach oft wirklich am eigenen Unvermögen scheitert und ganz ehrlich, die Tore haben sie der SV Ried auch auf dem Silbertablett serviert. Mhm. Also es waren ja eigentlich nur Eigenfehler.
Also der logische Reflex, vor allem wenn man den LASK kennt, wie unruhig das Umfeld ist und wie gering die Geduld da ist, wäre zu reagieren, halte ich für falsch.
Ich glaube aber nicht. Also ich glaube, dass man sich da jetzt schon auf dem Show aus Sacramento einfach einmal festgelegt hat.
Es ist ihm zu wünschen. Ja. Und ich glaube, der LASK täte auch gut daran.
Es ist halt nur das Problem in so einer Situation, neuer Trainer, du bist glaube ich als Mannschaft, als Spieler natürlich auch motiviert und einen neuen Trainer zu abzuliefern. Du glaubst an die Spielidee und du wirst dann aber nie belohnt. Und ich glaube, dass ich rede sehr oft immer von diesem psychologischen Kipppunkt und ich glaube, dass der auch oft bei einem neuen Trainer vielleicht noch früher erreicht werden kann, wenn man halt von Anfang an nicht diese Erfolge einfährt. Und dann wird es schwierig, auch für einen Joao Sacramento da nochmal dieses Ruder rumzureißen. Ich glaube, deswegen sind die nächsten 2-3 Runden entscheidend, wie es wirklich auch beim für den Last weitergeht, denn ich glaube, das Potenzial dieser Mannschaft, dieses Kaders ist definitiv Top 6.
Aber Joao Sacramento, finde ich, merkt man in jedem Interview, der leidet jetzt schon ordentlich.
Ja.
Also es ist schon viel Negatives, finde ich, was ich bei ihm einfach sehe. Der braucht ganz, ganz händeringend jetzt dann nach der Länderspielpause die Siege.
Ist eine negative Version von Pep Leinders.
Ich wollte extra jetzt nicht so einen Vergleich starten, aber so ganz leichte Züge hat es dann doch.
Ja.
Finde ich.
Der LASK nur einmal in diesem Jahrtausend mit weniger Punkten in die Saison gestartet, damals 2010, 2011. Damals gab es 5 Niederlagen in Folge unter Heli Kraft. Was schaust du gerade da die ganze Zeit?
Ich schaue nämlich gerade noch die Expected Goals-Werte und das ist schon erstaunlich. Wahnsinn, ja. Der LASK hat ein Torverhältnis von 4-12 und die Expected Goals Werte werden 6-13 hergeben.
Mhm. Dann ist er gut.
Ja.
Also, der LASK abstiegsgefährdet und nur mehr die Frage der Zeit, bis João Sacramento den Verein verlässt. Ein Linzer Verein durfte am Wochenende aber zumindest schon ein bisschen jubeln. Mein Blau-Weiß Linz holte einen Punkt bei Red Bull Salzburg. Es hätte aber eigentlich schon auch noch mehr sein können, vielleicht mehr sein müssen. Stichwort Elfmeterentscheidung. Wie habt ihr das gesehen? Also sehr oft angesprochen worden, auch Jack Grealish hat es eingeworfen, dass wir nochmal darüber sprechen sollen, beziehungsweise Empinism hat via Twitter geschrieben. Also in Zukunft Arme amputieren, wenn es auf der Handfläche, auf die Handfläche gehen würde, drehe ich mich weg und sage, okay, aber Ellbogen, Alter.
Ja. Also auch da wahrscheinlich regeltechnisch gibt es her, da ein Handspiel zu geben, warum man der Meinung ist, dass das eine klare Fehlentscheidung ist und den Schiedsrichter da rausholt zu dem Check, das sehe ich halt nicht einmal annähernd.
Ja,
also das war never war das eine klare Fehlentscheidung.
Ja,
das kann man kein Mensch erklären. Dass, da fehlt halt einfach irgendeine einheitliche Linie. Dann sagen wir, okay, wir checken einfach jede Aktion im Strafraum, die irgendwie eventuell was sein könnte. Mhm. Dann dauern Fußballspiele halt ein bisschen länger.
Das stört mich halt eben schon seit Ewigkeiten. Beim VAR gibt es nicht diese klare Linie, wann ist es eine klare Fehlentscheidung und wann rufe ich dann eben auch den Schiedsrichter zum Monitor. Das wird da, glaube ich, nicht immer ganz verstanden. Weil das war keine klare Fehlentscheidung, auch für mich nicht. Also eben, wie gesagt, wenn der Arm oder die Hand halt eben wegsteht vom Körper und das geht drauf, logische Sache, kein Problem. Wie es zum Beispiel beim Lasker eben auch war, wie es den ersten Elfer eben gegen sich gepfiffen bekommen haben. Aber das... tue ich mir schwer. Also da ist glaube ich, schon ein klein wenig Freude bei Blau-Weiß Linz, dass es einen Punkt gibt, aber im Endeffekt überwiegt der Ärger.
Ja, also auch wenn man ins Interview von Manuel Miranda reingehört hat, er hat Folgendes gesagt, das ist einfach eine Frechheit, der Ball geht eindeutig zuerst an den Körper und dann springt er an die Hand weiter. Wenn man da Elfmeter gibt, dann hat man in jedem Spiel mindestens 5 Elfmeter. Jetzt reden wir natürlich die ganze Zeit über diese Elfmetersituation, aber wir müssen eigentlich auch über die wirklich schlechte Performance von Red Bull Salzburg sprechen. Ich meine, die holen einen Punkt gegen Blau-Weiß Linz, die Tabellennetzer sind, die eigentlich noch kein Tor geschossen haben in dieser Saison, noch keinen Punkt geholt haben in dieser Saison und dann lieferst sowas ab als...
Ich finde, es war so ein ähnlicher Auftritt wie gegen Hartberg in der Südstadt, wo sie ja eigentlich dann auch glücklich halt eben noch gewonnen haben, aber ich finde auch ein Thomas Letsch hat nach dem Spiel ein bisschen ratlos gewirkt, weil er hat eigentlich schon das Gefühl gehabt, die gehen mit einer guten Energie da rein und mit viel Energy und mit dem Heimsieg natürlich gerechnet, aber dass es dann doch so blutleer war, hat auch ihn überrascht.
Es ist schon erstaunlich. Also wenn ich zum Beispiel an das erste Radkopftor denke, das waren so...
Wahnsinn.
Das war wirklich geil. Also das war so eine Aktion, wo man sagt, ja, das ist Salzburg. Ne? Mhm. Gadu erobert den Ball, geht davor, Kitano spielt den Pass perfekt und Radkov knallt den rein. Ne?
Wirklich knallt.
Aber das sind halt, da haben sie halt 3 Szenen in 90 Minuten. Solche.
Ja, du hast 3 Szenen in 3 Spiele mittlerweile so. Also von dem her. Also ich bin wirklich extrem enttäuscht. Mir überrascht es ja nicht einmal. Ich habe es ja nicht einmal unter die Top 2 predicted in unserer Saisonprognose. Ich sehe da einfach keine Mannschaft werken und ich sehe auch keine wirkliche Identität, die da in den letzten 2 Jahren kreiert worden ist. Ich glaube nicht, dass Salzburg 2025 besser ist als das Salzburg von 2024.
Warum in den letzten 2 Jahren?
Weil es 200 Meister geworden
sind.
Ach
so.
Und unter Gerd Struber war es schon eher...
Also wenn man jetzt sagt, okay, Identität kreieren, dann muss man wahrscheinlich den letzten Winter als Startpunkt hernehmen.
Ja.
Oder? Wo die sportliche Leitung ausgetauscht worden ist, wo Thomas Letsch als Trainer gekommen ist. Ja. Dafür würde ich das den Herbst noch abwarten, um dann wirklich ein Fazit zu ziehen. Die Transferzeit läuft noch. Aber ja, es ist natürlich ein Start, der in die Hose gegangen ist, aus Salzburgs Sicht.
Es ist dann trotzdem Zweiter.
Also vor allem leistungstechnisch.
Ja, ja. Es ist, also punktetechnisch ist es ja nicht so schlecht. Ja. Aber du schießt halt komplett aus in der Champions League Quali und hast wirklich viele Spieler, wo du stolperst.
Gut, ja, Rapid hat jetzt da auch nicht so überperformt, dass man jetzt sagen kann, die stehen da hochverdient auf Rang 1, sagen wir mal so. Also da ist niemand wirklich an der Leistungsdichte gerade oben dran.
Also ich würde auch sagen, also komplett ausschütten ist zweimal mit einem Tor gegen Brügge verlieren, ist jetzt auch nicht komplett ausschütten. Ja.
Doch.
Sie haben sie
sind es war 0 aus der Hand gegeben, das ist
ausgeschieden. Ja. Ja. Aber eben, wie der Patrick auch sagt, ja, also leistungstechnisch ist Salzburg noch weit davon entfernt, was sie können. Ja. Nichtsdestoweniger haben sie mit der Leistung in der Meisterschaft noch kein Partie verloren.
Ja. Das stimmt, aber man muss Salzburg einfach anders bewerten. Die haben einfach andere Ausgaben.
Ich glaube, Salzburg zählt dennoch ein Tor, jeweils eins. Ja, und der Sieg vor dem Grunddurchgang 1,5 Punkte.
Ja.
Ja.
Piano. Also
insofern ist Kalmer.
Ja, Kalmer, ja, natürlich, das ist eh klar. Aber ich meine, jetzt rechnen wir zusammen, wie viel der Red Bull-Kosmos in den letzten 1,5 Jahren gerissen hat. In Deutschland und in Österreich. Kein Titelquid, RB Leipzig erstmal seit Ewigkeiten die Champions League nicht mehr erreicht.
Schaust du jetzt rüber nach Deutschland? Mich interessiert
das. Weil das finde ich schon ein bisschen zusammenhängt mit dem Abgang von Ralf Rangnick.
Wie geht's Bragantino?
Ja, die sind in die Serie B, glaube ich,
aufgestiegen. Weiß ich nicht.
Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber zumindest im deutschsprachigen Raum, finde ich, ist der RB-Fußball ziemlich in der Krise.
Ja, Findungsphase.
Ist er eh. Ja. Ja. Wir brauchen, wenn wir über Titel reden, hinher. Ja. Nur, also ich glaube, es wäre verfrüht, Salzburg da im Titelrennen abzuschreiben.
Nein, das habe ich nicht. Ich meine, ich habe sie von Anfang an schon, abgeschrieben, ja, dass es nicht Meister okay. Dann bin. Und ich fühle mich aufgrund der ersten Runden auch bestätigt in dieser These, dass Salzburg in dieser Saison am Ende der Meisterschaft keine Rolle im Meisterkampf spielen wird. Das ist zumindest mein Take. Aber was mich überrascht, ist eher Peter Radkoff, der, man hat es ja letzte Woche auch schon darüber gesprochen, der trifft. Ich meine, das erste Tor war Wahnsinn. Zweite war beim Elfmeter, ja, den hat er ganz souverän verwandelt. Aber 5 Tore in der Bundesliga in 5 Spielen, 8 Tore wettbewerbsübergreifend, trifft alle 61 Minuten. Wenn man da schaut, wie viele Tore Radkoff in den letzten beiden Spielzeiten erzielt haben, waren das 10 Tore in 70 Spielen.
Das kriegt er im Herbst noch locker gebacken.
Ja, komplett irre. Und abschließend noch die Userfrage von Niklas22W. Ist die blau-weiße Krise nun überwunden?
Was wir gar nicht gesagt haben, Simon Seidel.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Ich meine, wie er das zweite Tor macht. Mhm. Mega.
Das Zuspiel von Andersen war schon ein Wahnsinn. Mhm. Aber dann dort die Ballverarbeitung und Abschluss. Als erste Tor war Wahnsinn. Also Simon Seidel, das war eine Top-Performance. So, ist die blau-weiße Krise.
Achso, das war die Frage, Entschuldigung. Nächste Runde, richtungsweisendes Duell gegen den GRK. Also, Krise überwunden. Ich finde, es war jetzt da nicht wirklich eine Krise. Es war einfach ein Stotter. Stotterstart, neuer Trainer, ganz neue Zeitrechnung, die jetzt auch bei Blau-Weiß Linz einfach mal angefangen hat anzubrechen. Hat halt am Anfang jetzt nicht so gut funktioniert. Es waren auch immer wieder ein paar unglückliche Schiedsrichterentscheidungen gegen Blau-Weiß, wenn ich mich so zurückerinnere an die ersten Runden. Von daher, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, da hat es jetzt nie eine Krise gegeben.
Ja, ich meine, jetzt haben sie unter der Woche im Cup schwarz mit 13-0 geschlagen. Jetzt das Unentschieden in Salzburg, wo sie sich schlecht behandelt fühlen, zu Recht vom Schiedsrichter, wo sie gefühlt eigentlich gewonnen haben. Du kannst mit einem guten Gefühl in diese Länderspielpause reingehen.
Ja, glaube ich auch. Und dann kommen wir zur letzten Partie dieser fünften Runde. WSG Tirol gegen den WAC, 1:1 der Endstand für die größte Schlagzeile, sorgte aber einer, der mit Abwesenheit glänzte, Tierney Ballo, er ist wieder reif für die Insel, Fragezeichen.
Muss nach Millwall, oder? Zweite englische Liga.
Es ist das schon 12:15 Uhr.
15, achso, hast du gesagt, schön.
12:15 Uhr, ja, also von dem her noch immer keine fixe Vermeldung von Ballo zu Millwall, aber...
Hast du jetzt gesagt, muss nach Millwall?
Nein, muss.
Also nein.
Okay. Muss habe ich nichts gesagt.
Millwall ist geil.
Wenn ich sag das den West Ham Fans.
Ja, Championship an sich. Ich glaube, er hat sicherlich eine Sehnsucht, vielleicht wieder zurück auf die Insel zu kommen.
Er kennt London.
Ja.
Also, ja, why not? Das macht schon Sinn.
Eigentlich eher ein Wahnsinn dann für den WRC, wenn sie jetzt bis zum Ende der Transferzeit nur den Ballo verloren haben und nicht noch eventuell Sukic oder ein Waiwu.
Also befürchtet, dass da vielleicht noch was passiert.
Bin
gespannt, aber Didi Küber hat eher nach der Partie angesprochen auf Ballo Folgendes gesagt, wenn ein Spieler 15 Scorer-Punkte hat bei einem kleinen Club kann man schon erahnen, dass das eine große Lücke für uns hinterlassen wird. Und ich schieße gleich die Userfrage von Fruit Crasher via YouTube nach. Was bedeutet das bittere Aus für den WRC in den europäischen Bewerben? Könnte es sogar ein Vorteil sein, dass die Dreifachbelastung wegfällt und man sich nun voll auf Liga und Pokal konzentrieren kann? Ich glaube, dass das so vielleicht die Attraktivität des WRC dadurch darunter ein bisschen leidet, dass man jetzt halt nicht europäisch spielt und dass vielleicht Spieler eher in dieser Woche noch schauen werden, dass sie einen neuen Verein finden. Könnte ich mir eher vorstellen.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Also echt bitter für den WRC, weil mit Barg und Omonia Nicosia zwei gute Gegner gehabt, eigentlich über weite Strecken ziemlich souveräne Quali gespielt. Und am Ende stehst du halt da nach einem Elferschießen und das war's. Und also, ja, die WRC-Saison der Vorsaison haben wir bis zur Genüge besprochen. Ja. Die Früchte, die sie geerntet haben, sind am 28.08. dahin gewesen.
Ja,
das ist halt der Wahnsinn.
Ja, da werden noch einiges an Kohle natürlich auch noch in die Kassen geflossen, von dem her, ja.
Sehr schade für den WRC und für die 5-Jahres-Wertung natürlich.
Ah,
damit es einmal fällt.
Die 5-Jahres-Wertung, scheiße mal auf diese Tabelle, echt. Das ist so, das, ich verstehe nicht, dass das immer so gehypt wird. Wie wir letzte Woche, Europacup haben wir es, glaube ich, besprochen. Ja. Ich weiß nicht, aber geht dir nicht die 5-Jahres-Wertung auch schon am Arsch? Jetzt sei mal ehrlich.
Kannst du ein bisschen weniger derb sprechen? Da?
Wieso? Bitte? Ich halte mich eh schon die ganze Zeit zurück. Mein ganzes Leben halte ich mich zurück. Aber
die 5-Jahres-Wertung auch ziemlich brunzen.
Ja. Also von dem her, ja, dann schaffen wir halt, dass wir 6 Vereine in irgendwelche internationalen Qualifikationsrunden bringen, wo 3 dann aber sowieso ausscheiden. Also ist sehr wurscht.
Das okay, ist beruhig dich jetzt mal.
Nein, aber das ist, mich nervt dieses Thema. Das ist
ja Wahnsinn, du brauchst wieder einen Urlaub.
Was? Ja, absolut, beantrage ich gleich. Gut, ja,
beantragen kannst viel.
Wir gehen nochmal in die Pause und dann geht's weiter mit den User-Fragen.
Sag nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so einen Hals, die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was die uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Und zum Abschluss gibt es bei uns die Rubrik Fuck Answer Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus und wir beginnen mit jener von Patrick Krammer via Instagram. Wo sind die Sturmmillionen hin?
Am Konto.
Aufs Konto.
Wahrscheinlich in Planung für ein neues Stadion. Dort. Wahrscheinlich gelagert.
Ja. Wieso haben sie ausgegeben auch im Sommer?
Ja, vielleicht haben sie ein paar Prämien zahlen müssen nach der letzten Saison.
Ja.
Eventuell waren die Gehaltskosten doch auch relativ hoch.
Mhm. Also von dem her, ja, ich glaube auch, dass man da vielleicht auch in dieser Woche noch ein paar Millionen investiert werden. Weiter geht's mit der Frage vom Hans via Twitter. Was für ein Ausrufezeichen ist die Verpflichtung von Gulliksen für Rapid? Stuttgart, Salzburg, Benfica waren ja ebenfalls interessiert. Man noch ist die Verpflichtung nicht fix, nicht offiziell. Man geht davon aus, dass er kommt.
Ja, und zwischen Interesse und konkreten Angeboten ist haben wir relativ viel Spielraum. Deswegen mag ich es jetzt nicht beurteilen, wie konkret das da von anderen Vereinen war. Aber dürfte schon ein guter sein. Ne?
Außerdem, um jetzt da nicht alle Träume zu zerstören, nicht alles, was in den Medien steht, muss stimmen.
OMG. Lügenpresse. Dann machen wir weiter mit der Frage vom Schlage-Stefan via Instagram. Wann war die Südstadt mal so voll mit Fans?
Keine Ahnung.
Ja, ich weiß natürlich. Vorwärts Steyr zu Gast bei Admira, letzter Spieltag von, ich glaube, was, 3 Jahre her, 2022 oder 2023. Damals freier Eintritt, letzter Spieltag. Die Admira hat sich gerettet gegen Steyr danach in die Regionalliga abgestiegen, mittlerweile in die 4. Liga, in die Oberösterreich-Liga abgestiegen. Müsste
2023 gewesen sein.
Ja. Genau, und da kamen 5.000, glaube ich, 100 oder 200 Zuschauer ins Stadion. Und bei den ganzen Freundschaftsspielen gegen Beşiktaş und Fenerbahçe, glaube ich, waren auch einige Zuschauer in der Südstadt. Ich glaube, sie haben nur gegen Fenerbahçe gespielt, oder? In der Südstadt, oder war das?
War nicht Beşiktaş
auch? Beşiktaş war, Fenerbahçe war in der Südstadt, Beşiktaş war in der Raiffeisen Arena.
Was?
Was die Admira hat.
Schau, der Patrick, unser Regisseur,
der in der Raiffeisen Arena
am 13.
Am ja. Ja, die Summer Series war das. Die haben mich sogar übertragen.
Ja. Achso, ja, dann ist ja, gut, dass du es weißt.
Ben Apache, da hat es ja das, die Bilder gegeben von José Mourinho in der Südstadt. Ja, hat Fabian Bentabusch für uns kommentiert.
Am Sonntag, den 13. Juli um 17 Uhr empfängt die Admira einen türkischen Traditionsclub, beschickt aus Istanbul zum internationalen Testspiel in der Datenpol Arena. Ja. 13. Juli 2025.
Heuer. Die haben in der Raiffeisen Arena gespielt, die haben ja nicht zweimal gespielt. Die haben
beschickt das hat gegen den LASK gespielt und auch gegen die Admira. Ja. Das war Doppelding. Ich kann mich nicht mehr erinnern, weil ich habe nämlich den Teaser oder den Trailer gemacht für LASK gegen beschickt das. Aber die Admira hat auch echt, das gegen beschickt das nochmal gespielt dann. Ja.
Okay. Ja, aber auf jeden Fall.
Da ist ein Foto. Admira beschickt das Datenpool.
Ah, scheiße.
Was hast du gemeint mit Mourinho in der Raiffeisen Arena? Das war aber dann von der Batscher.
Mourinho in der Südstadt.
Ach so, das ja, in der Südstadt. Ja, passt, okay.
Ja, Jose Mourinho. Zu Gast in der Südstadt, mittlerweile ja nicht mehr. Fenerbahce Trainer.
Die letzte Frage wird jetzt eine Sondersendung, oder?
Felix Neuer, wie YouTube-Meinung zur Fankultur in Österreich.
Geil. Super geil.
Ich finde es auch geil, ich würde einfach mal unseren Fancheck ein bisschen nochmal pushen vom lieben Kollegen Richard Turkovic. Und da sehen wir nämlich, dass in dieser Runde im Schnitt 9.750 Zuschauer in die österreichischen Stadien gepilgert sind. Und das ist der Topwert in dieser Saison. Und das ohne ein Heimspiel von Rapid.
Ja, sehr schön. Sind wir wieder. Toll, wenn die Zahlen dann so in die Höhe gehen, aber eh klar, Derby 1 in Graz, Derby 2 in Linz werden die Stadien auf jeden Fall gefüllt und Hartberg hat ja normalerweise, glaube ich, auch nicht so viele Zuschauer gegen Rapid, wenn sie in Hartberg spielen würden. Da war in der Südstadt das natürlich dann auch sehr glücklicher Ort dann.
Große Euphorie im Verteilerkreis, deswegen kommen über 13.000.
Ja.
Fakt, ja.
Aber ganz ehrlich, das ist einfach auch mal ein Statement, dass die Austria mittlerweile das Stadion füllt, auch wenn es nicht so läuft. Wie man sich's erwünscht.
Man muss dazu sagen, es war ein Mitgliederspiel bei der Austria. Das heißt, als Mitglied hast du eine zusätzliche Freikarte bekommen, die du weitergeben konntest.
Ja, und trotzdem musst du jemanden finden, der dann auch mitgeht. Ja. Wenn ich mir da die zwei in der Red Bull Arena anschaue, 8.450.
Da schlaft er das Gesicht an.
Wirklich?
Dir gerade, ja.
Ja, WSG, ja, 8.750. Ja, aber gut.
Aber Fankultur in Österreich grundsätzlich sehr gute Entwicklung in den letzten Jahren.
Ich glaube, wir brauchen uns da nicht verstecken. Also auch, was wir wieder in Graz gesehen haben von Choreotechnisch und auch Rapid in der Südstadt, das hat mega ausgeschaut. Die Austria liefert mindestens jede zweite Woche eine richtig geile Choreo ab. Also ich glaube, dass wir da generell wir sind nicht auf einem guten Weg, wir sind da gut aufgestellt von der Fankultur.
Ja.
Also, und wir dürfen einfach uns nicht immer mit den Kollegen aus Deutschland vergleichen. Das ist ja klar, dass wir da keine 80.000 in Signal Iduna Park reinbringen, weil.
Kein Signal Iduna Park in Österreich.
Es gibt kein Signal Iduna Park und man darf einfach auch die deutsche Fußballkultur nicht mit der österreichischen vergleichen. Das ist jetzt schon einmal ein anderes Level.
Ja.
Aber ich bin zufrieden mit dem.
Wir haben noch Skifahren auch.
Haben wir das noch?
Ja, haben wir das noch? Haben wir noch irgendwo.
Und nehmen wir drei Skifahrer.
Franz Klammer, Hermann Mayer und Stefan Eberhardt. Und jetzt habe ich extra massiv schon gesagt.
Nenn mir du die 9 Erstplatzierten von Batscher-Kofl-Rennen
1999? 3 oder 4?
Ja, und? 4. Ja, da war er sehr hyped, oder?
Zweimal Strobel.
Aber ich kann ja sagen, dass Max Franz heute Geburtstag hat.
Ja. Max Franz, liebe Grüße gehen raus an Max Franz, der
uns gerne hört.
Wieso?
Keine Ahnung.
Ja, nicht. Ist so.
Patrick, willst du zum Abschluss noch was sagen als Regisseur? Ha? Willst du noch mal herkommen, dass man dir einfach sieht, komm, Patrick Maurer, heute unser Regisseur, macht die Zwarer-Kamera, dass man alles sieht. Der Patrick macht jetzt einfach die Abmoderation. Da, ich komme jetzt her. Da, seid ihr, ich verabschiede
euch schon.
Folgt uns. Nein, der Krümel, macht die Abmoderation.
Komm bitte. Bitte.
Schöne Grüße, gehen raus und wir sind nächste Woche wieder zurück. Nein, wir sind am Samstag wieder zurück mit einer Reaction-Episode von Österreich gegen Zypern. Zweiter Konferenz auch.
Wie viele Episode haben wir?
54. 54. Das ist das zweite Mal, dass du geschnitten hast.
Folgen und so weiter auch noch abonnieren. Ja.
Wie ist das immer? Hit like, hit subscribe.
Ja, genau.
Ich schaue direkt rein. Hannes ist Gott sei Dank ungefähr gleich groß wie ich. Natürlich folgt uns, folgt der Zwarer-Konferenz. Es wird auch bald natürlich wieder die Frage des Tages geben mit den geschätzten Kollegen. Auch immer wert reinzuschauen. Ladet die App runter. Ja, sehr gute App. Und das war's, glaube ich, mit Folge 54 von der ANZA-Konferenz. Endlich mal wieder zu dritt mit den bezaubernden Herren Hannes Christophoritsch, Harald Brandl und Patrick Gstetti-Gstettner. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Auf Wiedersehen.
Servus.
Servus, hast du wahnsinnig gut gemacht. Ich war gerade so, ich habe ihn so angehimmelt.
Ich war so geflasht.
Ich war so, wow.
Wo unsere Steirer sitzt.